Hallihallo, ihr Lieben, Zeit für unser Abendgebet. Und ich möchte es immer am Anfang nochmal sagen oder öfter auf jeden Fall, dass auch an den Tagen, an denen es hier keine Sprachnachricht gibt, dass wir jeder, der Lust hat und der Zeit hat und der mitwirken möchte, sich hier mit uns versammelt, geistig, auf der geistigen Ebene, einfach sich vorstellt, wie alle anderen auf der ganzen Welt stehen, vielleicht die Hände ausgestreckt nach rechts und links, uns an der Hand fassend. Und wir stehen in einem Kreis, der immer größer wird. Wir stehen zusammen, wir beten zusammen, wir geben Licht und gute Wünsche auf diese Erde. Und ich möchte aus gegebenem Anlass heute besonders natürlich daran erinnern, dass morgen eventuell, und es sieht leider sehr danach aus, in Deutschland ein neues Zeitalter eingeläutet werden könnte. Nämlich, wenn dieses Ermächtigungsgesetz in Anführungsstrichen gesagt in Berlin beschlossen wird und die Länderchefs nichts mehr zu sagen haben. Und dann aus Berlin, aus der Kanzlereizentrale regiert wird. Und wie dieses Regiment aussieht, das konnten wir uns in der letzten Zeit schon etwas genauer ansehen. Stellt euch mal vor, wir haben ja öfter darüber gesprochen, dass in Amerika, da gibt es 50 Bundesstaaten und dass da also 20 auf jeden Fall keine Lockdown-Maßnahmen haben, schon lange. Und die Gouverneure, so nennt man die Ministerpräsidenten dort, für sich selber entscheiden, wie sie mit ihrem Land verfahren. Und jetzt käme Joe Biden und würde sagen, ihr seid entmachtet, das wird jetzt alles von mir in Washington bestimmt. Da würde jeder sagen, Moment mal, in Florida sind die seit einem Jahr ohne Lockdown-Maßnahmen ausgekommen und da gibt es keine überhöhten Sterbefälle. Und Ähnliches wird ja aus anderen US-Bundesstaaten auch gemeldet. Und wieso wird diese, wie soll man sagen, diese nationale bzw. föderale Regierungsarbeit, wieso wird die plötzlich zentralisiert? Zentralisieren tut man, wenn man etwas komplett unter Kontrolle bringen möchte. So wie ja schon vor einigen Jahrzehnten die eigenständigen europäischen Länder plötzlich in eine EU-Zentrale in Brüssel verlagert wurden, ihre Nationalrechte abgeben sollten, viele Politiker sich auch dahingehend darüber geäußert haben, dass das richtig ist. Also die Welt wird jetzt umgestellt. Und wir hatten das heute Morgen ja schon im Podcast auch gesagt. Wir haben über die Thessaloniker 2 gesprochen aus dem Neuen Testament, also wo Paulus an die Thessaloniker schreibt und eben diese Zeit beschreibt und sagt, nein, also wir sind erst dann vor dem Ereignis des Kommen des Messias, wenn der Mensch der Gesetzlosigkeit erscheint. Und das passiert gerade. Wir sehen die Konglomerate, heute Morgen hatten wir ja auch schon kurz drüber gesprochen, die Kartelle, die Machtzentralen, die sich zusammenziehen und herrschen wollen. Und zwar nicht wie früher die Pharaonen über Ägypten und vielleicht noch das israelische Volk, das sie sich einverleibt hatten, sondern heute über die ganze Welt. Und es geschieht immer offener, immer schamloser, immer dreister. Ich habe gerade von einer guten Bekannten gehört, welche Sorgen und Nöte jetzt in jedem Haushalt zu herrschen scheinen, wo Kinder auch leben. Sie selber ist Lehrerin, sie sagt, sie selber möchte natürlich auch aus dieser Testpflicht am liebsten heraus. Dann hat sie pubertierende Kinder und auch kleinere Kinder, Bei den kleineren geht es noch, da kann man noch, die kann man auch noch zu Hause behalten, aber die größeren wollen auch gar nicht ausgeschlossen werden. Die möchten dann zur Schule gehen. Und wenn sie sich nicht testen lassen, weil die Testpflicht jetzt nahezu überall mehr oder weniger hart eingeführt wird, weil Berlin das so möchte, wer sich nicht testen lassen möchte, der ist raus, der ist ausgeschlossen, der gehört nicht mehr dazu. Ich hatte vorhin auch schon eine entsprechende Zuschrift einer Leserin eingestellt. Das heißt, der Zugriff auf das Leben der Menschen nimmt immer mehr zu. Und wenn wir uns zum Beispiel an das Alte Testament erinnern, an die Geschichte von Moses, der das geknechtete israelitisch, hat man da gesagt, dass das israelitische Volk, zu dem er ja selbst gehörte, aber eben in einem Pharaonenhaushalt groß geworden war, weil die Pharaonentochter Moses als Baby in einem Körbchen im Fluss hat schwimmen sehen, beziehungsweise das Körbchen war so ein bisschen ans Ufer gekommen und sie ihn großgezogen hat. Und die Menschen dort waren versklavt. Die litten sehr. Vielleicht waren einige von uns damals dabei. Vielleicht waren einige von uns auch auf der anderen Seite, der Ägypter. Fest steht, dass wir Menschen allesamt solche Zeitalter schon durchlebt haben. Und auch wenn jetzt in dieser Zeit bislang, bis vor einem guten Jahr, die Lebensumstände fast sorglos waren, so ist die ganze Welt jetzt in eine andere Phase gerutscht. Und natürlich ist das sehr anstrengend und es wird immer anstrengender. Und es gibt nichts daran, irgendwie schön zu reden, sondern jeder muss sein Inneres wappnen, um da durchzukommen. Und wir sprechen hier oft darüber, wie wichtig es ist, sich jetzt mit Gott zu verbinden, mit dem Licht, mit den unsichtbaren Helfern, vor allem mit der Natur. Alles hängt zusammen, weil das die gute Seite ist. Und wir hier auch geistige Stärke bekommen, wenn wir darum bitten. Jesus hat gesagt, bittet, so wird euch gegeben. Das heißt mit anderen Worten, wenn es uns nicht gut geht, dürfen wir um Hilfe bitten. Herr, hilf mir. Das ist jetzt viel für mich. Stärk mich, stärk meinen Geist, stärk meine Familie, dass ich hier durchkomme, so gut es geht. Ja, und wer natürlich ordentlich Druck bekommt, der kann auf zweierlei Weise damit umgehen. Ich rede hier nicht wie die Blinde von der Farbe, weil ich selber schwerste Krisen durchgestanden habe. Und ich habe sie deswegen gut durchgestanden, obwohl mir wirklich alles genommen wurde. Der Ruf, das Geld, das Ansehen, alles, was zu einem guten Leben dazugehört, wirtschaftlich mehr oder weniger ruiniert. Und ich bin trotzdem, so gut es ging, da durchgekommen, weil ich das Beten nicht aufgehört habe. Und ich war nicht in einem Flehen, manchmal ja, wenn es ganz hart war. Aber in aller Regel habe ich gesagt, dass ich gesund sein darf. Danke dafür, dass meine Familie gesund ist. Danke dafür, dass meine Familie hinter mir steht. Danke dafür, dass ich genügend zu essen habe. Danke dafür. Ich wusste bei allem, was ich mir immer aufzählte, dass es viele, viele Menschen gibt auf der Welt, die das nicht hatten. Ich hatte das aber. Trotz dieser echten Misere, diesem Dilemma. Aber ich war auch voller Zuversicht, weil ich wusste, ich möchte das Richtige. Ich versuche, mich zu ändern. Ich versuche, vor Gott bestehen zu können. Ich versuche, die Gesetze zu lernen, die Naturgesetze, über die wir so oft sprechen, die wir in diesen drei Bänden finden, im Lichte der Wahrheit. Alles erklärt. Ganz fein säuberlich dürfen wir hier lernen, was unsere eigentliche Aufgabe ist. nicht das, was wir bis jetzt gemacht haben, sondern nach dem Sinn des Lebens fragen. Und gut, wenn ich nach dem Sinn des Lebens frage und ich erfahre auch, dass je mehr der Mensch Höhen und Tiefen durchwandern muss, desto leichter kann er reifen und sich entwickeln. Dann weiß ich, dass all diese Dinge auch deswegen geschehen, damit ich eine Chance bekomme, demütig auf die Knie zu gehen und nicht einfach wie selbstverständlich alles zu erwarten, dass ich sozusagen ein Monopol auf Glück habe. Guter Job, gutes Leben, viel verreisen, Essen und Trinken, Restaurants, alles, was ich mir wünsche. Alles Oberflächlichkeit, alles materiell, alles vom Verstand gesteuert. Das Herz, die Seele, die Wärme, das Wichtige, die Liebe. Wurde darüber viel geredet? Wurde da viel getan für unsere Gesellschaft? Auch die wirkliche Gesundheit, die Seelengesundheit hängt ja mit der Körpergesundheit eng zusammen. Da möchte ich erinnern an das Buch von Christopher Vasey, Gesund durchs Chaos. Wie gut die Ratschläge sind, die er in diesem Buch gibt, wenn wir nur unsere Gedanken richtig ausrichten, förderlich, konstruktiv, heilend, aufbauend, dann schlägt sich das auch auf unser irdisches, wirtschaftliches Leben nieder. Weil wer Gutes sät, wird Gutes ernten. Ja, und diese Gesetze dürfen wir jetzt lernen. Und wir dürfen bei allem Schweren, was jetzt auf uns zukommt, dankbar sein dafür. Ich werde demnächst mal ein, zwei Leserbriefe vorlesen, die vom Seelenarbeitsteam beantwortet wurden. Und zwar sind das dann drängende Fragen wie Angst vor der Impfung oder wenn jemand schon geimpft wurde und er plötzlich sich Sorgen macht, weil er erst danach aufgewacht ist. Was dann? Und ich denke, es sind Dinge, mit denen wir uns jetzt beschäftigen müssen, die weit über das hinausgehen als das bisherige, von uns Gewohnte, aus dem alltäglichen Gleichschritt. Wir müssen lernen, uns zu erheben, wie ein Adler in die Lüfte, das große Wagen, die großen Gedanken wagen. Was ist im Himmel? Wie geht es weiter? Welche Kräfte wirken noch? Und was bedeutet es, wenn von dem Kommen des Messias gesprochen wird? Wisst ihr, dass ganz viele Völker, ganz viele Religionen in dieser Zeit auf einen Messias warten? Und es gibt sehr gute Hinweise, dass dieser Messias auch für uns wahrnehmbar werden wird. Wann, weiß man nicht, aber das hängt vom Erkennen können auch der Menschen ab. Und da heißt es ja bei Paulus auch, also er schiebt ja voraus, dass er sagt, wenn jemand vorher, also was weiß ich jetzt, vor einigen Jahren sagt, oh, wir sind schon, jetzt ist schon hier die Zeit, wo der Messias kommt, aber eigentlich die Welt ganz normal läuft, weil für viele war es ja bis vor kurzem so. Für uns nicht, weil wir uns schon tiefergehend mit vielen Dingen beschäftigt hatten und zweifellos diese Anzeichen gesehen hatten. Aber für viele war alles easy peasy und es lief ja. Und jetzt, wo alles erschüttert wird, kommt man ins Nachdenken. Und ich möchte das ruhig nochmal wiederholen, was Paulus sagt. Erst dann, wenn der Mensch der Gesetzlosigkeit erscheint, der Verderben bringt. Und damit ist natürlich nicht gemeint ein Mensch, sondern die Sorte Mensch der Gesetzlosigkeit. Und mit der Gesetzlosigkeit sind nicht irdische Gesetze gemeint, sondern die Schöpfungsgesetze, die Naturgesetze. Wenn also gesunde Menschen herumlaufen, die weder infiziert sind noch krank sind und sich plötzlich zwangsimpfen lassen sollen und testen lassen sollen, obwohl sie gar nichts haben, also dass der gesunde Zustand, den Gott uns geschenkt hat, plötzlich in Frage gestellt wird. Das gehört zum Thema Gesetzlosigkeit. Oder die Ausgangssperren, die Trennung der Menschen. Ich meine, wir haben hier spanische Grippe in den 20er Jahren, also vor 100 Jahren gehabt. Da sind zig Millionen, 20 Millionen gestorben. Und ja, man hat den Leuten gesagt, sie sollen unter Hausarrest gehen. Aber es gab damals keine Ausgangssperren. Man hat doch nicht, es gab immer zu irgendwelchen Seuchenzeiten Gebiete, wo die Schwerkranken hingebracht wurden. Leprainseln gab es ja zum Beispiel, weil es eine schwer ansteckende Krankheit mit hoher Todesrate gewesen ist. Das haben wir ja alles nicht. Wir wissen ja, das ist wie eine normale, schwere Grippe, wo sich jeder schützen kann. Außer er ist vorerkrankt, außer er ist in einem etwas desolaten Gesundheitszustand vorbelastet. Aber das ist er dann auch gefährdet bei anderen Krankheiten oder Bakterien- oder Vireninfektionen. Also das heißt, aus gesunden Menschen werden plötzlich Kranke gemacht. Das ist gesetzlos. Gesetzlos ist auch, wenn plötzlich eine Person über 83 Millionen Menschen bestimmen will, die sozialistisch geprägt ist und die große Chance hatte, politisch im Westen in die führende Riege einzusteigen und jetzt in einem Allmachtswahnrausch ist. Wir müssen nicht darüber diskutieren, ob sie das entscheidet oder über ihr stehende Institutionen. So weit müssen wir jetzt an dieser Stelle hier nicht gehen. Aber naja, das sind schon Vorgänge. Und ich möchte euch bitten, gerade morgen, also heute Abend für morgen, zu beten. Zu beten, dein Wille geschehe, Herr. Also morgen wird entschieden, ob diese Erweiterung des Infektionsschutzgesetzes über Deutschland verhängt wird. Und wenn dem so ist und es kommt dazu und die Bandagen werden noch enger gezogen, dann hilft ja nur noch beten. Und ich bitte euch, auch das heute schon zu machen, euer Licht auf Deutschland zu richten und Gott zu bitten, zu helfen, wie es in seinem Willen ist. Und es heißt ja auch, Gott wird eine große Blindheit in dieser Zeit über die Menschen kommen lassen. Das sagt Paulus hier auch in diesem Brief an die Thessaloniker. Und sie werden all die Lügen glauben. Es steht alles drin in der Bibel. Mit üblen Täuschungen wird der Teufel die Menschen verführen, der Gesetzlose, die ihrem Verderben entgegengehen, weil sie nicht an die Wahrheit glauben wollen, die sie retten könnte. Das steht in der Bibel, für diese Zeit gekündet. Ja, und es steht auch drin, und damit werden alle gerichtet, die der Wahrheit nicht geglaubt und die an ihrer eigenen Ungerechtigkeit Gefallen gefunden haben. Jeder von euch kennt wahrscheinlich schon Beispiele, wo über euch von Fremden, von Nachbarn, von Bekannten gerichtet wurde über euch. Aber Paulus sagt auch, wir aber hören nicht auf, Gott zu danken, liebe Freunde, Gott auch für euch zu danken, denn ihr seid von Gott geliebt. Wir sind dankbar, dass er euch erwählt hat und dass ihr zu den Ersten gehören dürft, die gerettet werden. Eure Rettung kommt durch den Heiligen Geist. Er hat euch dazu berufen, damit ihr die Herrlichkeit von Jesus Christus, seinem Herrn, erkennt. Auf diesem Grund steht fest, liebe Brüder, und vergesst nichts von dem, was wir euch persönlich oder durch Briefe mitgegeben haben. Wir bitten für euch, dass unser Herr, unser Gott, unser Vater, der uns geliebt und der uns in seiner Gnade bleibenden Trost und gute Hoffnung geschenkt hat, eure Herzen ermutige und euch stärke in allem, was ihr sagt und tut. Ja, und das ist ja jetzt genau, wir sind ja schon durch ein ganzes Stück des Nadelöhrs hindurch, mit vielen Schreckmomenten, mit viel Entsetzen, mit Empörung, mit Wut, mit Trauer. Und wir kommen jetzt in eine Phase, wo wir mehr denn je beten müssen und einfach erkennen müssen, dass wir ohne Gottes Hilfe nichts sind, aber mit Gottes Hilfe alles. Ich werde nie vergessen, meine Mutter, als sie auf dem Sterbebett lag und ich bei ihr war, bis zum Schluss. Ich werde nie vergessen, ihre letzten Worte. Sie hatte eigentlich die Augen schon tagelang nicht mehr aufgemacht und nicht mehr gesprochen, weil sie selber ihren Übergang unterstützt hat, dass sie sich ablösen konnte. Und ich habe auch diesen Vorgang unterstützt durch Stille. Ich habe sie nicht mehr angesprochen. Ich habe die liebevollen Schwestern rausgeschickt und habe gesagt, sie möchte bitte nicht mehr berührt werden, nicht mehr gewaschen, nicht mehr gedreht und gewendet. Ich habe gesagt, sie will jetzt gehen, also lassen wir sie in Ruhe. Aber irgendwann hat sie nochmal die Augen geöffnet und hat ihre Hand geformt zu einer, ja, zu einer Art Schale und sagte nur, wir sind alle in Gottes Hand. Tja, das war für mich ein sehr wichtiger letzter Kontakt zu ihr. Und ich wusste auch, dass sie einen guten und leichten Übergang haben würde, weil sie dieses tiefe, unerschütterliche Gottvertrauen hatte. Und im Jenseits natürlich auch weiter haben wird. Und damit sind wir jetzt bei unserer schönen Geschichte Franchezzo. Und wir lesen heute weiter Kapitel 14. Ihr wisst ja, unser Wanderer im Lande der Geister ist durch viele Ebenen gegangen und ist jetzt ins Land der Dämmerung gekommen, wo wieder etwas Licht zu sehen ist, nachdem er durch finsterste Ebenen hindurch musste, selber entstellt, hässlich, alt, verworfen, weil er sich das durch seine Vergehungen auf der Erde, die vielleicht gar nicht so schlimm waren, aber schlimm genug, weil der Charakter dadurch verdorben war, dass er zum Läutern, er hat es zum Teil so beschrieben, als ob er in die Vorhölle gekommen sei. Davon spricht übrigens Hildegard von Bingen auch öfter. Aber jetzt geht es ihm besser und er hat auch seine Liebste auf Erden wieder besuchen können, mit der er ja eine Art Austausch jetzt hat, was möglich wurde durch die Liebe dieser Frau, die sie ihm, dem fast Verworfenen, immer wieder geschenkt hat und die ihn aufgerichtet hat und von innen erleuchtet hat und ins Erkennen geführt hat. Er, der sich für spirituelle Dinge zu Lebzeiten offenbar niemals interessiert hatte. Es war eine glückselige Zeit, die jetzt für mich anbrach. Eine Pause des Ausruhens und der Erholung, die ich zumeist in der Nähe meiner Geliebten verbrachte. Sie verstand zwar noch nicht alles, aber doch vieles von dem, was ich zu ihr sprach. Und meine Besuche bei ihr nahmen so viel Zeit in Anspruch, dass mir kaum noch Muße verblieb, um die Wunder des Landes der Dämmerung zu erforschen, dessen Bewohner ich geworden war. Bald wurde mir eine neue Überraschung zuteil. Auf allen meinen Wanderungen seit meinem Tode war ich niemals einem Verwandten oder Freunde, die vor mir in die geistige Welt eingegangen waren, begegnet. Als ich jedoch eines Tages wieder bei meiner Geliebten zum Besuche erschien, tat sie wegen einer Botschaft, die sie empfangen hatte und mir selbst übermitteln wollte, sehr geheimnisvoll. Nach einer Weile erzählte sie mir, dass die betreffende Mitteilung von einem Geiste stamme, der sie besucht, und behauptet habe, dass er mein Vater sei. Er habe gewünscht, dass sie seine Botschaft an mich weitergebe. Bei diesen Worten überkam mich eine solche Bewegung, dass ich kaum sprechen konnte. Ich hatte meinen Vater auf Erden sehr geliebt, denn meine Mutter starb so früh, dass ich mich nur ganz schwach an sie erinnerte. Mein Vater war aber mein Alles. Mit Stolz und Freude nahm er Anteil an den Erfolgen seines Sohnes und setzte die größten Hoffnungen auf dessen Zukunft. Als ich dann im Leben Schiffbruch litt, erkannte ich, dass mein Unglück ihm das Herz gebrochen hatte. Er überlebte den völligen Zusammenbruch seiner Hoffnungen nicht lange. Seit seinem Tode konnte ich nur mit Schmerzen und tiefster Scham an ihn denken. Als ich daher hörte, dass mein Vater seinen Aufenthaltsort im Jenseits verlassen hatte, um mit meinem Liebling zu sprechen, da fürchtete ich, dass seine Worte nichts anderes als Klagen über seinen missratenen Sohn enthalten würden. So verlangte mich danach, zu wissen, ob in seiner Botschaft nicht ein Wort der Verzeihung für seinen Sohn, der so sehr gesündigt hatte, enthalten sei. Ich vermag, weder seine Worte wiederzugeben, noch den Eindruck zu schildern, den sie auf meine Seele machten, als ich sie vernahm. Diese Worte fielen auf mein Herz wie Tau auf die schmachtende Erde. Sicherlich hat der Vater im Gleichnis für seinen verlorenen Sohn ähnliche Worte der Liebe und des Willkommens gehabt. Wie schluchzte ich auf, als mir mein Lieb jene Worte wiederholte, und wie sehr verlangte mich danach, diesen Vater wiederzusehen und noch einmal an seinem Herzen zu ruhen. Ehe ich es gedacht, sollte diesem Wunsche Erfüllung werden. Denn als ich mich zufällig umwandte, gewahrte ich, dass mein Vater uns zur Seite stand. Er sah genauso aus wie in der letzten Zeit seines irdischen Lebens. Über seinem Haupte aber erstrahlte ein Glorienschein, wie ihn kein sterbliches Auge je erblickt. Wir hatten keine anderen Worte als »Mein Vater« und »Mein Sohn«, um einander zu begrüßen. Aber wir umarmten uns mit einer Freude, die keiner Worte bedurfte. Als sich unsere Gefühle etwas beruhigt hatten, sprachen wir von ihr, deren Liebe mich auf dem Pfade nach aufwärts geleitet hatte. Jetzt erfuhr ich auch, dass es mein geliebter Vater war, der uns geholfen, über uns gewacht und uns beide beschützt hatte. Er war mir auf meinen Wanderungen in der Geisterwelt gefolgt und hatte mich in allen meinen Kämpfen beschirmt und getröstet. Meinem Blicke zwar entrückt, war er mir doch nahe gewesen und hatte mir unermüdlich in hilfreicher Liebe zur Seite gestanden. Während ich vor dem Gedanken an eine Begegnung mit ihm zurückschreckte, war er bei mir und wartete nur auf eine Gelegenheit, um sich kundzugeben. Endlich war es ihm gelungen, durch sie, mit der ich durch meine Liebe in so engem seelischem Kontakt stand, eine Verbindung herzustellen und uns alle drei durch die Freude dieses Wiedersehens in ein noch innigeres Verhältnis zu bringen.